Die Höhe verschaffte mir Überblick. Ich wollte für eine Weile ein unbeteiligter Beobachter sein oder könnte jedenfalls so tun. Ein, wie ich glaubte, objektives Urteil über die Gesellschaft fällen, über den Ameisenhaufen unter mir, die Menschen und ihre Leben. Schon seit 7 Uhr saß ich hier oben in der 7. Etage. Unter mir strömten die Menschen aus den Türen der Wohnblocks des Jordan Projects. Es war 8:11, Dienstagmorgen. Autos fuhren vom Straßenrand los und auch der Parkplatz an den Gebäuden leerte sich, weißer Rauch kam aus den Schornsteinen. Gelbe Schulbusse mit vergitterten Fenstern sammelten wie rollende Gefängnisse Kinder ein. Wie ein Präludium zu dem Leben, das vor ihnen lag. Andere Busse brachten Menschen zur Arbeit, Fabrikjobs der niedersten Art, aber nicht alle, die in den Blocks lebten, gingen zur Schule oder zur Arbeit, viele waren noch im Bett. Einige starrten an die Decke, hatten die Hoffnung verloren, mit der der erste afroamerikanische Präsident des Landes sie vor 8 Jahren erfüllt hatte. Jetzt stand sein Auszug aus dem Weißen Haus bevor, und sie lagen da und versuchten, eine Antwort auf die Frage zu finden, die sie sich immer wieder stellten. Warum das alles? Warum überhaupt aufstehen? Wieder ging eine Tür auf und spuckte jemanden aus, der allem Anschein nach einen Grund gefunden hatte. Auffällig an diesem Wohnprojekt war, dass sich die Haustüren nach innen statt nach außen öffnen ließen, angeblich weil es viel schwerer ist einzubrechen, wenn der Türspalt durch den Rahmen verborgen ist, und weil die Gefahr, hier in Jordan von einem Einbrecher getötet zu werden, größer ist als die, in der Wohnung zu verbrennen. Dabei war Jordan das Viertel in Minneapolis mit den meisten Brandstiftungen. 8:13. Eine blasse Herbstsonne rang mit dem Morgennebel. Ich legte mein Auge an das Zielfernrohr und platzierte das Fadenkreuz auf der Tür von Block 3. Gestern hatte er das Haus exakt um 8:16 Uhr verlassen. Gestern war Montag, heute ist Dienstag. Menschen sind Gewohnheitstiere. Warum sollte er nicht auch heute zur selben Zeit zur Arbeit gehen? Trotzdem saß ich schon seit 7 Uhr hier. Immerhin war er selbstständig, und es war ja möglich, dass er sich an Montagen etwas mehr Schlaf gönnte als an den anderen Wochentagen. Ich rieb meine Hände. In der Nacht hatte es gefroren. Kalter Wind zog durch die Gardinen, die ich an die Scheibe geklebt hatte, damit sie mir nicht in die Schusslinie flatterten. Die Dealer hatten mittlerweile an den Ecken der Blocks ihre Posten bezogen, und auch die ersten Kunden waren schon da. Bei den meisten handelte es sich um Schwarze. Ein paar Latinos, aber aus den Fenstern einiger Autos, die am Straßenrand gehalten hatten, waren auch weiße Arme gestreckt worden. 8:15. Ich atmete tief den Geruch von altem Bratfett ein, gemischt mit Zigarettenqualm und Knoblauch. Ich hatte dieses Einzimmer-Apartment ein allerletztes Mal gründlich geputzt, der Gestank des alten Teppichbodens war aber noch derselbe und würde auch noch derselbe sein, wenn der Block in Kürze abgerissen wurde. 8:16. Meine Oberschenkel brannten. Ich ließ mich auf die Unterschenkel sinken, um die Muskeln zu entlasten, aber meine Position war alles andere als optimal. Ich kniete auf dem Sofa, das ich ans Fenster geschoben hatte, der Lauf des Gewehrs ruhte auf der Lehne eines Stuhls. Die Entfernung betrug 330 Yards, etwas zu viel, besonders bei diesen Windverhältnissen. Am liebsten hätte ich es mit einem Kopfschuss schnell hinter mich gebracht. Aber das Risiko, den Mann zu verfehlen und meinen ganzen Plan zu gefährden, war zu groß. Deshalb wollte ich ihm zuerst in die Brust schießen, so ginge er schon mal zu Boden, und ihm dann den Gnadenstoß versetzen. Das Gewehr war ein M24, das ich vor 6 Tagen für $1,900 gekauft hatte. Natürlich nicht in einem Waffenladen, sondern hier bei einem Dealer, der Drogenabhängige ohne Vorstrafen, die schnelles Geld brauchten, als Strohmänner einsetzte. Er schickte sie in die einfachen Waffenläden, wo die Besitzer keine Fragen stellten, obwohl eigentlich schon von weitem zu erkennen war, dass die Männer die Waffen nicht für sich haben wollten. Die Händler begnügten sich mit einem Blick auf die Papiere und verkauften potenzielle Mordwaffen an Junkies, die keine Ahnung hatten, wie man diese Dinger überhaupt bedient. Der Dealer zahlte seinen Strohmännern maximal $20 pro Waffe, verkaufte diese dann aber mit einem Aufschlag von 50% auf den Ladenpreis weiter. Sein Name war Dante, ein fetter Aufschneider, der auf dem Land unweit von Minneapolis aufgewachsen war, jetzt aber nur noch italienische Anzüge trug, italienisch essen ging und mit einem aufgesetzten italienischen Akzent redete. Er hatte sein Geschäft in einer Garage 2 Blocks entfernt, wo er seine Kunden natürlich auch auf die italienische Art über den Tisch zog. Die meisten waren Leute mit einer kriminellen Vorgeschichte. Nicht irgendwelche kleinen Ganoven, die ihre Freundinnen in einen Waffenladen schickten oder selbst mit gefälschtem Ausweis dort auftauchten, sondern Menschen, die bereit waren, etwas mehr für einen sauberen Deal zu bezahlen und für die Gewissheit, dass die Waffe, sollte sie an einem Tatort liegen bleiben, nicht zu ihnen zurückverfolgt werden konnte. Dante achtete weder auf sein Gewicht noch auf seine Gesundheit, dafür umso mehr auf sein Aussehen. Haare und Bart sahen aus wie mit einer Nagelschere geschnitten und seine Kleidung war immer farblich aufeinander abgestimmt. Und er liebte Gold. Er hatte Gold in der Augenbraue, Gold in den Ohren, Gold um den Hals und, natürlich, Gold in den Zähnen. Diese Goldzähne waren mir in seiner Garage als erstes aufgefallen. Sie glänzten feucht, als er sagte, dass ich mit dieser Waffe hoffentlich nur Jagd auf Hirsche machen wolle, da er sie, was selten vorkam, nicht über einen Strohmann gekauft habe.
»Ich meine bloß, Sie brauchen mir nicht zu antworten, amigo.«
Der Hinweis war überflüssig. Ich hatte kein Wort gesagt, seit ich in die Garage gekommen war. Aber ich konnte ihm ja auch kaum sagen, dass er es war, auf den ich Jagd machen wollte. Oder dass er mir gerade die Waffe verkaufte, mit der er selbst getötet werden sollte. Ich war erleichtert, dass er allein in der Garage war, hatte aber weder die Sonnenbrille abgesetzt, noch die eng anliegende Kapuze des Hoodies abgenommen. Ich hatte einfach nur in Richtung des Gewehrs und der 2 Handgranaten genickt, die ich haben wollte, und ihm das Geld hingeblättert. Als er mir das zugehörige Futteral reichte, wickelte ich die Waffe selbst in Noppenfolie ein und legte sie neben dem Zielfernrohr und den 2 Granaten in die ausgestanzten Bereiche des Schaumgummis. Er hatte dabei lange auf meine Hände gestarrt. Vielleicht war ihm der Teufelsstern auf meinem Handrücken aufgefallen oder die Narbe auf der Wange. Es war möglich, dass er mit jemandem darüber gesprochen hatte, aber das spielte ebenso wenig eine Rolle wie die Tatsache, dass er mir zum Abschied in, wie er sicher glaubte, brauchbarem Spanisch »Hasta la vista« nachrief. »Auf ein Wiedersehen!« Er hatte keine Ahnung, wie richtig er damit lag. Die Tür öffnete sich erneut. Dante. Er trat einen Schritt vor die Tür und blieb stehen. Genau wie am Tag zuvor sah er nach rechts und links und schlug sich dann mit der rechten Faust in die linke Hand. Als wäre jeder Tag ein Fight oder als hätte man jeden Morgen aufs Neue die Wahl, nach links oder rechts zu gehen. Wie naiv sind wir eigentlich? Sein Wagen, ein Maserati, stand auf dem Parkplatz hinter dem Block. Er war nicht gerade neu, trotzdem grenzte es an ein Wunder, dass ein solches Gefährt unbehelligt in Jordan parkte. Die Erklärung dafür war aber recht simpel. Das Auto war für seine Gangkunden tabu, und das wusste hier in Jordan jeder. Ich platzierte das Fadenkreuz auf seiner Brust, hatte Abstand und Winkel berechnet und das Zielfernrohr entsprechend korrigiert, da er weit unter mir stand. Ich hielt den Atem an und versuchte ruhig den Abzug zu drücken. Mein Puls war sicher höher als normal und als er sein sollte. Der Abzug gab nach und nach. Es fiel aber kein Schuss. Der Puls kletterte weiter in die Höhe und ich sagte mir, dass ich nicht ungeduldig werden oder daran denken durfte, dass Dante sich jeden Moment in Bewegung setzen und damit zu einem noch schwierigeren Ziel werden könnte. Ich durfte nicht überhastet handeln, musste den Druck nur noch etwas erhöhen. Der Mann dort unten schüttelte sich leicht in seinem Mantel und blies in seine Hände, wie ein Spieler, der auf die Würfel pustet. Er wandte sich nach rechts.